Mit Nina Barth und zu Gast ist Annegret Kramp-Karrenbauer, die Bundesverteidigungsministerin. Hallo Frau Kramp-Karrenbauer.
Hallo.
Frau Kramp-Karrenbauer, seit 4 Wochen sind Sie nicht mehr CDU-Chefin. Wie geht's Ihnen ohne die Doppelbelastung CDU-Chefin und Verteidigungsministerin?
Es geht mir so gut wie vorher. Es ist nach wie vor sehr viel zu tun in der Verteidigung, inklusive der Amtshilfe. Also insofern kann ich mich über zu viel freie Zeit nicht beschweren.
Aber haben Sie ein bisschen zusätzliche Zeit gewonnen als Bundesverteidigungsministerin oder ist das auch Zeit, wo Sie mal mit dem Hund jetzt rausgehen können?
Ich habe vorher auch natürlich sehr darauf geachtet, dass an meinem Engagement als Bundesverteidigungsministerin nicht irgendetwas abgeht durch das Parteiamt. Insofern ist die Zeit, in der ich mir jetzt vielleicht auch weniger Gedanken, weniger Sorgen um das eine oder andere machen muss, auch ein Stück gewonnene Lebensqualität für mich persönlich.
Seit fast einem Jahr unterstützt die Bundeswehr in der Corona-Pandemie. Sie haben das Gesamtkontingent für Amtshilfe im Dezember auf 20.000 Männer und Frauen erhöht und jetzt nochmal auf 25.000. Wie gefragt sind Sie im Moment?
Wir sind sehr gefragt. Wir haben zurzeit rund 19.000 Männer und Frauen im Einsatz, schwerpunktmäßig in Alten- und Pflegeheimen mit der Übernahme der Tests, schwerpunktmäßig in den Gesundheitsämtern nach wie vor in der Nachverfolgung, aber auch zunehmend im Bereich der Impfung. Dort sind wir in die Planungen schon eingebunden gewesen. Und je mehr Impfstoff kommt, je mehr Impfungen stattfinden können, desto mehr werden wir dort natürlich auch unterstützen.
Der Bundeswehrverband warnt davor, dass die Einsatzfähigkeit der Bundeswehr durch diese Zusatzbelastung geschwächt werden könnte. Was bleibt denn zurzeit auf der Strecke?
Also wir haben auch mit dem Verantwortlichen in der Bundeswehr sehr genau überlegt, ob wir das Kontingent jetzt noch einmal aufstocken können. Das geht so, dass wir unseren Grundbetrieb, dass wir die Landes- und Bündnisverteidigung, dass wir auch unsere internationalen Einsätze weiter fahren können. Aber natürlich bleibt das ein oder andere an Ausbildung, an Fortbildung liegen. Das hat generell was mit der Corona-Situation zu tun, weil viele Präsenzveranstaltungen nicht durchgeführt werden können. Und wir arbeiten gerade sozusagen an einem Plan, um zu sehen, was ist liegen geblieben und was müssen wir wie aufbauen und abbauen. Ein so großer und langer Amtshilfeeinsatz bleibt natürlich nicht ohne Spuren. Aber für uns ist auch klar, wir werden gebraucht und solange das so ist, werden wir auch helfen.
Müssen mit der Erfahrung, wie viel Hilfe die Bundeswehr in der Pandemie leistet, aus Ihrer Sicht Konsequenzen gezogen werden für die Zeit nach der Pandemie und zwar mit Blick auf die Strukturen zur Krisenbewältigung?
Ja, auf jeden Fall. Wir haben, glaube ich, sehr, sehr viel gelernt in der Corona-Zeit jetzt. Sowohl dort, wo wir auf einmal sehr schnell etwas tun können, noch bei der Digitalisierung, habe ich in der eigenen Truppe gemerkt, aber eben auch dort, wo wir feststellen, das funktioniert nicht wirklich gut in der Zusammenarbeit, auch zwischen Bund und Ländern. Die Frage, wie unsere Krisenstäbe aufgestellt sind, wie wir da zusammenarbeiten. Ich glaube, das muss man vor den Erfahrungen dieser Pandemie noch einmal überdenken. Und an dieser Aufgabe müssen wir uns gemeinsam machen, Bund, Länder und die kommunale Ebene. Und ich hoffe sehr, dass wir nach der akuten Phase der Pandemie dann noch in diese Arbeit einsteigen können.
Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer im SWR-Interview der Woche. Frau Kramp-Karrenbauer, neben dieser Hilfe in der Corona-Pandemie, was treibt Sie als Verteidigungsministerin zurzeit am meisten um?
Am meisten treibt mich zurzeit um, dass sich unabhängig von Corona die Welt gerade sehr am Verändern ist. Wir haben aus meiner Sicht Veränderungen in der geopolitischen Lage. Es gibt neue Betrachtungen mit Blick auf China. Wir erleben Russland als einen freundlich formuliert sehr fordernden Nachbarn. Wir kämpfen um den Zusammenhalt in der NATO. Wir haben die Frage, was wir uns eigentlich unter handlungsfähiger europäischer Verteidigungspolitik vorstellen. Und dazu jetzt eine US-Administration, die neu ist, die ihrerseits die Dinge neu bewertet und gewichtet. Und darauf müssen wir Antworten geben. Und das sind strategische, politische Diskussionen, die wir in Deutschland nicht so häufig führen und die für uns auch nicht so gewohnt sind. Und wie wir diese Debatten führen und die richtigen, vor allen Dingen die richtigen Entscheidungen dazu treffen, das ist etwas, was mich im Moment am meisten beschäftigt.
Sie haben die USA eben angesprochen. Wie intensiv war Ihr Kontakt bisher zum neuen US-Präsidenten? Verteidigungsminister Lloyd Austin.
Persönlich haben wir jetzt einmal gesprochen und das war natürlich vor allen Dingen der erste Höflichkeitsanruf, den man macht, wenn man einen neuen Kollegen oder eine neue Kollegin hat. Er hat auch um Verständnis gebeten dafür, dass er noch nicht in allen Themen und Detail reden kann, ist sich im Moment auch gerade am Einarbeiten. Aber schon diese erste halbe Stunde, die wir miteinander gesprochen haben, war schon eine gute halbe Stunde. Es ist sozusagen eine andere Tonlage. Es ist wirklich auch miteinander reden auf Augenhöhe, als Partner auf Augenhöhe. Aber nichtsdestotrotz die alten Fragen, die Fragen, wer trägt welche Lasten in der NATO, Forderungen der Vereinigten Staaten, die bleiben auch weiter auf dem Tisch. Vielleicht höflicher und freundlicher formuliert, aber in der Sache genauso hart wie vorher.
Was für Signale haben Sie bekommen in Bezug auf den von Donald Trump angekündigten Truppenabzug aus Deutschland? Ist der vom Tisch?
Also ich kann nicht sagen, dass es eine Bestätigung gibt, dass dieser Abzug vom Tisch ist. Was die Amerikaner uns zugesagt haben, ist, dass sie die Abzugspläne und damit in Verbindung die Stationierungspläne oder die Stationierung all ihrer Truppen international sich generell nochmal anschauen. Und dass sie dann, wenn sie diesen Überblick haben, mit uns nochmal das Gespräch suchen, inwieweit an Plänen festgehalten wird oder inwieweit sie zur Seite gelegt werden. Insofern gibt es eine gute Chance, dass die Planungen der Administration Trump sich nicht realisieren. Aber es wäre auch falsch zu sagen, wir haben von den Amerikanern schon 100%ige Entwarnung.
Aber Sie haben ein ganz gutes Gefühl?
Ich habe ein gutes Gefühl, weil Lloyd Austin, der ja im Übrigen seine militärische Karriere auch hier in Deutschland als junger Leutnant mit begonnen hat, sehr genau um den Wert auch der Truppen in Deutschland weiß, auch in ihrer Rolle im Bündnis, um die deutsche Gastfreundschaft weiß, wie sehr wir uns auch darum bemühen, dass es den amerikanischen Soldaten und ihren Familien hier gut geht in Deutschland. Das wird alles mit in Betracht gezogen und insofern bin ich sehr zuversichtlich, dass wir sehr offene, auch sehr faire Gespräche miteinander haben werden.
Bundeskanzlerin Angela Merkel hat dem neuen US-Präsidenten Biden ein stärkeres internationales Engagement Deutschlands und Europas versprochen, auch militärisch. Sie sagen das auch. Aber wie kann dieses stärkere Engagement aussehen?
Das bedeutet zuerst einmal, dass wir das, was wir zugesagt haben, etwa in der NATO, sowohl im Bereich der Finanzierung, im Bereich der Fähigkeiten, die wir der NATO zur Verfügung stellen, im Bereich der Truppen, die wir auch in NATO-Einsätze schicken, dass wir diese Zusagen einhalten. Und das heißt für mich, dass wir weiter daran arbeiten müssen, dass die Bundeswehr auch für die Zukunft die Mittel zur Verfügung hat, die sie dafür braucht. Und das heißt für mich im Innern, dass wir bei den Entscheidungen über Ausrüstung, die jetzt zu treffen sind, diese Entscheidungen sehr zielgenau mit Blick auf diese Fähigkeiten treffen und dass wir vor allen Dingen auch dafür sorgen, durch die eigenen Abläufe, dass dieses Material dann auch schneller beschafft wird und vor allen Dingen schneller bei der Truppe und zur Verfügung ist.
Was heißt das denn für die strategische Ausrichtung der Bundeswehr mit Blick auf die NATO, auf internationale Einsätze, aber auch auf die Bündnisverteidigung?
Das ist ja die große Veränderung seit 2014, dass wir eben nicht mehr nur eine Bundeswehr im internationalen Einsatz sind, sondern nach der Okkupation der Krim auch wieder klar war, Bündnis und das heißt für uns immer Landes- und Bündnisverteidigung spielt eine weitere große Rolle. Die Bundeswehr nimmt verschiedene Rollen ein. Sie ist innerhalb der NATO die große Drehscheibe in Europa. Das heißt, wir haben besondere Anforderungen an Logistik. Wir sind für viele europäische Nachbarn, insbesondere kleinere Staaten, so eine Art Anlehnnation, mit der man schaut, kann man zusammenarbeiten, kann man Rüstungsprojekte gemeinsam betreiben. Wir sind diejenigen, die in den internationalen Einsätzen Truppen stellen. Wir sind einer der größten Truppensteller, was Afghanistan anbelangt. Wir sind sehr engagiert in Missionen der Vereinten Nationen und europäischen Missionen, zum Beispiel in der Sahelzone. Und von uns wird natürlich auch erwartet, dass wir bei entstehenden Konflikten auch mit vor Ort sind, dass wir uns zum Beispiel bei der Frage der möglichen Eskalation im Mittelmeer, bei der Frage der Überwachung von Waffenembargos nach Libyen, sowohl an einer NATO-Mission Sea Guardian beteiligen mit einem Schiff, aber eben auch bei einer europäischen Mission Irini. Das zeigt, dass wir da gefragt sind und das zeigt für uns, dass wir das, was wir dazu brauchen, Fähigkeiten, technologische Fähigkeiten zur Aufklärung, Schiffe und vieles andere, dass wir das eben auch bringen müssen. Und dafür müssen wir das Geld, das wir brauchen, auch zielgerichtet einsetzen.
Aber kann die Bundeswehr das denn alles leisten? In ihrem Positionspapier, das Sie zusammen mit dem Generalinspekteur Eberhard Zorn vorgelegt haben, klingen Sie ja nicht sehr optimistisch.
Es geht zuerst einmal darum, deutlich zu machen, wie die Herausforderungen sind und dass diese Herausforderungen real sind. Das ist für jemanden, der sich tagtäglich mit beschäftigt, keine große Frage. Aber für viele Menschen in Deutschland gibt es tagtäglich Wichtigeres, mit denen sie sich befassen. Und trotzdem sind diese Punkte für unsere Sicherheit eben absolut wichtig. Der zweite Punkt ist, dass wir sehen müssen, diese Rollen werden von uns erwartet. Wir haben sie bisher auch eingenommen. Und wir müssen jetzt unsere Prioritäten so setzen, dass wir gemessen an diesen Rollen eben auch liefern können. Und das zwingt uns dann auch dazu zu überlegen, wo haben wir jetzt gerade aktuell Lücken in der Ausrüstung und wo müssen wir zum Beispiel mit Blick auf die Bedrohung der Zukunft, also Stichwort Angriffe durch Drohnen, zum Beispiel neue Fähigkeiten entwickeln in der Luftabwehr und wie bringen wir das bei den finanziellen Möglichkeiten in die richtige Reihenfolge. Das ist eine nicht einfache Diskussion, aber die Diskussion müssen wir führen, damit wir auch die richtigen Entscheidungen treffen können.
In der kommenden Woche gibt es eine Konferenz der NATO-Verteidigungsminister. Sie werden sicher über Afghanistan beraten. Ein Abkommen zwischen den USA und den Taliban sieht einen kompletten Abzug aller ausländischen Truppen aus Afghanistan bis Ende April vor. Ist das aus Ihrer Sicht realistisch?
Zum jetzigen Zeitpunkt müssen wir davon ausgehen, dass wir wahrscheinlich diesen Termin nicht halten können, weil die USA ihrerseits angekündigt hat, die neue Administration, dass sie sich dieses Abkommen noch einmal anschaut, dass vor allen Dingen die Friedensverhandlungen und das Abkommen dient ja auch ein Stück dazu und die Präsenz unserer Truppen dient dazu, diese Friedensverhandlungen auch zu begleiten, dass diese Friedensverhandlungen bei weitem nicht so vorankommen, wie sich das alle gewünscht haben. Und vor dem Hintergrund werden wir in der nächsten Woche beim Verteidigungsministertreffen sicherlich noch nicht in der Lage sein zu sagen, ob wir jetzt an dem 30.04. festhalten oder nicht. Und das bringt uns in eine Lage, die auch für die internationalen Truppen, auch für die Bundeswehr bedeuten kann, dass die Gefährdung durch die Taliban wieder deutlich ansteigt. Und das muss man wissen und darauf müssen wir uns auch entsprechend einstellen.
Und was heißt das konkret für den Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan? Das Mandat läuft Ende kommenden Monats aus. Was denken Sie, wie geht es da weiter?
Also es heißt zuerst einmal, dass wir jetzt sehr schnell und die Vorarbeiten haben ja begonnen unter Federführung des Auswärtigen Amtes in die Diskussion, in die Beschlussfassung über das sozusagen eine mögliche Verlängerung dieses Mandates auch reden müssen. Sicherlich auch in einer Zeitfolge, in der klar ist, eine nächste neue Bundesregierung muss dann auch die Chance haben, die Dinge für sich nochmal neu zu bewerten. Vor allen Dingen, weil wir noch nicht sagen können, bleibt es dann am Ende möglicherweise doch beim 30.04. oder wird es ein Termin im Sommer oder wie geht es da weiter? Also brauchen wir diese Flexibilität. Darüber müssen wir mit dem Parlament vor allen Dingen reden. Aber wir müssen, und das ist eben auch die Aufgabe des Verteidigungsministeriums, sehr deutlich machen, was wir bei einer gestiegenen Gefährdungslage für die Bundeswehrsoldaten und auch die Truppen, die mit uns da im Einsatz sind, was wir an zusätzlichen Mitteln zur Selbstverteidigung dort brauchen und ob man möglicherweise so etwas auch in einem Mandat festhalten muss oder ob das Mandat, so wie es jetzt aussieht, da Spielraum genug bietet.
Wie schätzen Sie denn die Gefährdungslage ein? Also Sie haben schon gesagt, es könnte schwieriger werden in Afghanistan. Warum glauben Sie das?
Die Taliban haben ja dieses Abkommen mit den USA für sich so interpretiert, dass sie gesagt haben, wir stellen die Gewalt gegen die internationalen Truppen ein. Das ist im letzten Jahr auch weitestgehend passiert. Allerdings haben die Taliban trotzdem weiter die afghanischen Sicherheitskräfte und auch die Zivilbevölkerung attackiert. Und die ersten Verlautbarungen von Seiten der Taliban deuten darauf hin, dass sie sagen, ja, wir haben einen Vertrag mit den USA, der betrifft alle Truppen. Und wenn dieser Vertrag nicht eingehalten wird, dann fühlen wir uns an ihn eben auch nicht mehr gebunden. Das kann dazu führen, dass eben die internationalen Truppen auch wieder Ziel werden. Und wir haben im Jahr 2019 immerhin in den internationalen Truppen 67 Verletzte und 7 Todesopfer gehabt. Also das heißt, das ist eine ganz reelle Gefahr und wir müssen uns darauf einstellen. Und es ist auch meine Aufgabe als Verteidigungsministerin, in der politischen Debatte auf diese Gefährdung für unsere Truppen hinzuweisen.
Wie erarbeiten Sie eigentlich unter diesen Umständen mit dieser großen Ungewissheit, wie erarbeiten Sie da eine Vorlage für eine Mandatsverlängerung?
Zuerst einmal werden wir jetzt beim Verteidigungsministertreffen die Situation in Afghanistan diskutieren auf der Grundlage des obersten Militärs, der entsprechende Szenarien entwickelt hat. Und auf der Grundlage dieser Szenarien, die wir für uns selbst ja auch erstellen, schauen wir, wie ist unsere Truppe im Moment geschützt? Reicht das aus? Was müssen wir zusätzlich tun? Müssen wir möglicherweise noch zusätzliches Material nach Afghanistan bringen oder andere Fragen? Und muss das in ein Mandat mit aufgenommen werden oder würde eine einfache Verlängerung des Mandates das mit beinhalten? Das sind genau die Fragen, an denen wir gemeinsam mit dem Außenministerium, aber eben auch in der Planung für unsere Einsätze zurzeit arbeiten.
Annegret Kramp-Karrenbauer, die Bundesverteidigungsministerin, ist unser Gast im SWR-Interview der Woche. Frau Kramp-Karrenbauer, Sie haben über die Herausforderungen für die Bundeswehr gesprochen. Wie passt das denn zusammen? Auf der einen Seite stärkeres Engagement, auf der anderen Seite das Dauerproblem mit der Ausstattung.
Ja, das ist in der Tat eine Daueraufgabe. Ich glaube, es gab auch noch nie Zeiten, wenn man ganz ehrlich ist, in der Bundeswehr, in der es eine 100% Zufriedenheit mit der Ausstattung gab. Also ich habe vor kurzem mal mit meinem Mann gesprochen, der kommt noch aus der Generation der Wehrdienstleistenden. Und auch der hat mir so einige Geschichten erzählt. Aber für mich ist das eine zweifache Verpflichtung. Es ist zum einen die Verpflichtung der Truppe selbst gegenüber, die den Anspruch darauf hat, dass sie eben bestmöglich ausgestattet ist. Es ist aber auch die Verpflichtung dem Steuerzahler und der Steuerzahlerin gegenüber, denn wir nehmen hier viel Geld in die Hand, müssen insbesondere ja auch immer begründen, warum wir das für Sicherheit einsetzen und nicht für ein anderes Thema. Und dann muss dieses Geld auch ausgegeben werden. Wir haben im letzten Jahr zum ersten Mal seit vielen Jahren es geschafft, dass wirklich alle Haushaltsansätze umgesetzt worden sind, ausgegeben worden ist das Geld. Wir haben Schritte unternommen zur Reform des Beschaffungswesens. Die ersten Schritte laufen. Da sieht man auch durchaus schon Erfolge, aber die reichen noch nicht aus. Deswegen bleibt das eine Daueraufgabe. Aber es ist eine sehr komplexe Fragestellung, die muss immer wieder mit der Industrie besprochen werden, mit der Frage, was bestellen wir eigentlich, ist das zu überambitioniert, gibt es das einfacher und schneller. Also man muss an sehr vielen Ecken und Enden da arbeiten, aber das tue ich und das tue ich gemeinsam mit vielen Verantwortlichen in der Bundeswehr.
Vor einigen Wochen war die Wehrbeauftragte Eva Högel hier zu Gast im Interview der Woche und da hat sie erzählt, dass ihr Soldaten geschildert haben, dass Helme fehlen und Nachtsichtgeräte, dass sie zum Teil 1,5 Jahre auf eine Winterjacke warten. Wann wird sich daran etwas ändern?
Das ist wirklich eines der ganz klassischen Probleme, weil natürlich gerade die persönliche Ausstattung das ist, was dem Soldaten als erstes sagt, jawohl, ich bin gut ausgestattet. Auch da gibt's Licht und Schatten. Was wir mittlerweile besorgt haben, wirklich an modernen und vor allen Dingen auch komfortablen Kampfstiefeln, das kann sich sehen lassen. Da hat jeder auch schon mehrere Paare und sozusagen die letzten sind im Zulauf, wie das bei der Bundeswehr so schön heißt, das geht. Der Gefechtshelm ist in der Tat eine schwierige Sache. Natürlich hat im Moment jeder seinen Helm, aber wir wollen eine moderne Version haben. Es ist aber wie immer in Deutschland, wir wollen etwas, was es so auf der Welt nicht gibt und deswegen muss es erst entwickelt werden. Und das Gleiche gilt auch für die ein oder andere Jacke, die ein oder andere Winterausstattung, die zum Beispiel Spezialkräfte haben und die sich die Truppe in der Breite auch wünscht. Ich habe ganz deutlich gemacht, das ist zuerst einmal auch eine finanzielle Frage, dass mit Blick auf die großen Rüstungsprojekte wir nicht den Fehler der Vergangenheit machen dürfen und sagen, um das große Projekt zu finanzieren, schieben wir etwa die kleinen Projekte der persönlichen Ausstattung. Sondern diese kleinen Projekte müssen immer Vorrang haben und die großen Projekte müssen dann eben auch gemeinsam möglicherweise auch außerhalb des Verteidigungsetats finanziert werden.
Jetzt haben Sie das gerade mit den Helmen angesprochen. Ist das denn diese Goldrandlösung, wo ja auch Politiker aus der Opposition immer wieder fordern, verabschiedet euch doch mal von diesen Goldrandlösungen, nehmt doch mal die einfachere Variante. Warum kaufen Sie nicht mehr von der Stange?
Das ist eine gute Frage, die ich auch jedes Mal stelle. Und es gibt durchaus an der einen oder anderen Stelle in der Tat diesen Begriff der Goldrandlösung und der ist dann auch berechtigt und von diesen Lösungen muss man auch runter. Manchmal kommt man natürlich auch an Situationen, wo es durchaus berechtigt ist, weil wir zum Beispiel schon Sprechsysteme haben, die einfach auf so einen solchen Helm passen müssen und da gibt das eine das andere. Also die Wahrheit ist nicht immer schwarz oder weiß, da gibt es auch jede Menge Schattierungen dazwischen. Trotzdem gehört zu einer der Anstrengungen, die wir unternehmen, eben auch die Frage, müssen wir etwas eigentlich selbst entwickeln? Können wir etwas nicht kaufen, was es schon gibt? Man muss allerdings dann auch so ehrlich sein zu sagen, das ist wahrscheinlich für die Truppe einfacher und schneller zu beschaffen. Es kann dann aber auch bedeuten, dass es eben keine Wertschöpfung in Europa oder Wertschöpfung made in Germany ist, sondern woanders. Und da gibt es oft eben dann auch den Hinweis aus dem parlamentarischen Bereich mit Blick auf Industrie und Arbeitsplätze. Es wäre doch schön, wenn es was wäre, was wir hier selbst entwickeln. Das können wir dann tun, aber das braucht dann eben eine längere Zeit. Das ist so ein bisschen das Dilemma, in dem man da steht. Und ich glaube, man muss immer so ein Raster anlegen. Was braucht die Truppe? Was ist das Beste für die Truppe? Welche anderen Betrachtungen gibt es eben auch? Industriepolitisch, Bündnisverpflichtungen. Und am Ende muss man eine ausgewogene Antwort auf diese unterschiedlichen Aspekte finden.
Lassen Sie uns noch auf das KSK schauen, das Kommando Spezialkräfte in Calw. Da läuft die Umstrukturierung nach einer Reihe rechtsextremer Vorfälle. Einen Zwischenbericht gab es schon, der nächste soll im März kommen. Womit rechnen Sie da?
Also der zweite Zwischenbericht im März wird vor allen Dingen noch einmal einen Überblick darüber geben, wie die bisherigen Maßnahmen angenommen werden, welche Fortschritte sie bringen. Er wird sich nochmal mit dem Thema Munition befassen, weil es ja da auch Fragen gab und weil es da über das KSK hinaus auch um die Frage geht, wie ist eigentlich die Verwaltung und der Umgang mit Munition, was können wir da besser machen. Und dann geht es natürlich auf den Endspurt hin zum Sommer, zum Abschlussbericht, wo wir ja gesagt haben, wenn wir in diesem Abschlussbericht guten Gewissens sagen können, das KSK stellt sich sozusagen neu auf, hat das angenommen, was es auch zu beseitigen und zu verbessern gab, dann haben wir sozusagen ein neues KSK in dem Sinne, das dann auch im Sommer sein Jubiläum feiern kann, was ich mir wünschen würde. Soweit ich das bisher überblicke, mit Blick auf die Informationen über die Arbeit, kann ich sagen, dass wir bei allen Maßnahmen wirklich auch in dem Zeitplan sind und die auch so voranschreiten, wie wir uns das vorgestellt haben. Und dass vor allen Dingen die allermeisten im KSK wirklich an diesem Strang auch ziehen und mitmachen. Und das ist vielleicht der erfreulichste Aspekt.
Wären Sie in der nächsten Bundesregierung gerne weiter Verteidigungsministerin?
Sie sehen ja, dass es einiges gibt, was jetzt angestoßen wird, was aber ganz sicherlich nicht bis zum Ende der Legislaturperiode zu Ende gebracht wird. Und natürlich wünscht man sich immer, und es geht mir auch so, dass das, was man angefangen hat, dass man das auch beenden kann. Für mich ist der entscheidende Punkt das Vertrauen der Truppe. Wenn die Truppe das Gefühl hat, das ist bei mir in guten Händen, dann ist das etwas, was mich freut. Ob das am Ende dann dazu führt, ob ich dieses Amt auch über die Legislaturperiode weiterführen kann, das liegt zuerst einmal in der Hand der Wählerinnen und Wähler. Und dann, wenn es dazu kommt, ganz sicherlich auch im Ausgang der Koalitionsverhandlungen. Also ich bin schon zu lange dabei, um zu sagen, das wünsche ich mir und das wird dann auch so. Insofern gehe ich dem ganz gelassen entgegen.
Was Sie sich aber wünschen, wäre ein Mandat für den Bundestag. Also Sie haben ja entschieden, dass Sie kandidieren. Was hat Sie dann doch dazu bewogen?
Also zweierlei. Wenn im Grunde genommen steht ja oder stand für mich die Frage dahinter, die ich auch lange auch mit meiner Familie überlegt habe, ob ich sozusagen die Situation jetzt nutze, um einen Schnitt zu machen und zu sagen, ich höre mit Politik generell auf. Oder ob ich auch weiter noch Politik machen will. Und die Leidenschaft für Politik hat sich dann doch durchgesetzt. Und da gehört aus meiner Sicht eben auch die Möglichkeit, mit einem Bundestagsmandat, und zwar im direkt gewonnenen Bundestagsmandat, sozusagen auch einen guten Rückhalt zu haben, auch in der Fraktion, gehört dazu. Und das Zweite ist, ich habe als in meinen vorherigen Ministerämter und vor allen Dingen als Ministerpräsidentin so hart und so oft dafür gekämpft, die Interessen des Landes durchzusetzen. Und ich weiß, dass das für so ein kleines Bundesland alles andere als einfach ist. Und die Zeiten, die jetzt auf uns zukommen, werden viele Veränderungen mit sich bringen. Und da braucht das Saarland aus meiner Sicht wirklich viele Stimmen, die für es sprechen. Und wenn ich eine dieser Stimmen sein darf, dann würde mich das sehr freuen.
Das SWR-Interview der Woche mit Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer. Vielen Dank.
Bitte schön.